immer pro Quartal einmal hier eingeteilt, ab und zu in der Marienberg. Aber es ist für mich immer was Besonderes, hier in Neumarkt zu sein, denn ich kenne schon seit Kind auf eigentlich im kleinen Rahmen Gottesdienst zu feiern. Ja, ich kenne es gar nicht so, mit 170 Leuten Gottesdienst zu feiern. Ich bin eigentlich mehr so erzogen im engen, im kleinen Kreis, so 10, 15, eigentlich noch kleiner, wie es hier ist. Gut, bevor wir anfangen, bitte ich euch noch niederzuknien, wem es möglich ist. Lieber allmächtiger Vater, Herr, wir danken dir, dass wir uns noch in Frieden und Freiheit hier versammeln dürfen. Vater, wir danken dir, dass du bei uns sein möchtest, dass du uns liebst, dass du uns deinen Sohn Jesus geschenkt hast, der für uns alles ist, der für uns Weg ist, der für uns Wahrheit ist, aber auch für uns Leben ist. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt bei jedem Einzelnen von uns sein möchtest. Segne du jetzt die Stunde und heile du alle Störende fern. Hab Lob und Dank dafür in diesem Namen. Amen. Gut. Meine Predigt ist heute über die drei Warnungen Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, auf was ich hinaus will, aber Jesus warnt vor drei Menschen. Und ich denke, dieses Thema kommt oft zu kurz, denn oftmals überlesen wir diese Warnungen so einfach. Und ich denke, diese Warnungen sind so wichtig, denn diese Warnungen betrifft unser ewiges Leben. Unser Predigttext, wir werden heute einige Bibeltexte lesen. Ich bitte euch, sie alle mit aufzuschlagen. Aber bevor ich anfangen möchte, diese Predigt, ich möchte niemanden entmutigen, möchte niemanden hier auf die Füße treten, sondern ich möchte eigentlich nur, dass wir uns inne werden, ob vielleicht ich selber bin, vor dem Jesus warnt. Und wenn ja, dann ist ja noch wunderbar, es zu erkennen. Denn dann kann ich was tun dafür. Ich kann umkehren. Und das wünsche ich uns. Es soll keine Predigt sein, wo wir mit dem Hammer jemanden auf den Kopf hauen wollen. Ganz im Gegenteil, sondern uns gegenseitig ermutigen. Denn Warnung ist immer, ja, auch in unserer Gemeinde leider, immer so mittlerweile schon so ein Aushängeschild, wo man sagt: Oh, nein, danke. Aber wenn ich nicht warne, kann ich nicht erkennen. Das ist ganz wichtig. Gut, unser Predigttext, aber wie gesagt, wir haben heute viele. Er beginnt mit Markus Kapitel 8, Vers 15. Und ihr kennt diesen Text, aber ich denke, oft wird er überlesen. Da heißt es: Und Jesus gebot ihnen und sprach: Sehet zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Ich weiß nicht, wer den Text von euch schon gelesen hat oder wer den Text schon mal beleuchtet hat. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, wollen wir erstmal uns die Außenrum-Daten mal angucken, die eigentlich unwichtig erscheinen, aber die doch sehr interessant sind. Und zwar erstens: Jesus empfiehlt hier nicht. Jesus gibt auch keine Meinung weiter, sondern Jesus gebietet. Das heißt, und er gebot. Also diese Warnung ist kein: Naja, wenn du dich mal gut fühlst, lieber Bruder oder liebe Schwester, oder wenn du mal viel Zeit hast, denk drüber nach, sondern Jesus gebietet was. Ist ganz wichtig. Also was noch auffällt, ist, wem er das, und nochmal, wir wollen hier niemand zu nahe treten, Wem gebietet Jesus was? Es ist nicht dem Volk. Es ist nicht den Römern. Es ist nicht den Atheisten. Es ist nun nicht mal die Leute, die Jesus nachfolgten, sondern seinen Jüngern und maximal noch, das verrät die Geschichte nicht, vielleicht noch die Frauen, die mit auf dem Boot dabei waren oder dabei sein könnten, denn wir wissen aus anderen Versen, dass sie immer mit Jesus waren. Das will ich gar nicht abspenstig machen. Also nur wirklich Jesu direkte Nachfolger, denen gebietet er es. Hätte es doch auch anders machen können. Die Verse zuvor lesen wir, wie die Pharisäer kommen, ein Zeichen bitten, wo alles Volk da war. Da hätte er doch vor allen sagen können, habt Acht vor diesen. Jesus wartet ab. Jesus wartet noch länger ab, bis er im Boot ist. Bis nur noch eine ganz kleine Gruppe da ist. Und dann. Also diese Warnung betrifft Gottes direktes Volk. Nicht der gern, die Gottes Volk gern sein möchte, sondern wirklich die Gottes Volk sind. Zweitens, er benutzt eine Sache aus der Natur. Sauerteig. Das ist interessant, Jesus könnte doch gleich direkt werden. Was denn so angeblich böse an den Pharisäern oder am Herodes ist? Warum benutzt Jesus ein Bild aus der Natur und vor allem gerade in dem Zusammenhang, wo sie selber nur ein Brot dabei hatten? Ein Brot für mindestens 13 Leute, vielleicht 13 Leute plus Frauen. Wie lange hält so ein Brot oder so ein Sauerteig, den sie dabei hatten? Gerade in dem Moment benutzt Jesus dieses Bild. Das ist interessant. Fangen wir mal mit den Juden an. Was war für einen guten Juden? Wie ist er ausgebildet worden? Was bedeutete für ihn Sauerteig? Weiß das jemand? Sünde. Danke, Michael. Ganz deutlich, wer es nicht glauben kann, kann gern 2. Mose 12, 15 bis 19 lesen. Wir werden es nicht machen. Ich werde es nur kurz erwähnen. Da wird auf das Passafest, auf das Ritual hingewiesen, wo Gott sagt, tut euren Sauerteig aus euren Häusern weg. Es geht sogar so weit, wer es im Geheimen macht, der soll des Todes sterben. Also es war auch wiederum kein, du kannst mal, wenn du dich gut fühlst, mach mal so, wie du denkst, sondern ganz deutlich. Ja. Interessant ist, was für Jesus aber Sauerteig bedeutet. Und da wollen wir die Bibel selbst sprechen lassen. Sie ist auch gar nicht anders, wie jetzt die Michaela sagte, mit Sünde, nur sie ist vielleicht noch ein bisschen direkter. Lukas Kapitel 12, Vers 2, ich denke, der Text ist bekannt, wir wollen es aber trotzdem mal aufschlagen. Vers 1. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie sogar einander sich traten, fing er an, und hier wieder Achtung, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen. Merken wir die Parallele? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Gut, was Heuchelei ist, wissen wir. Wenn jemand sich für was ausgibt, was er in Wirklichkeit so gar nicht ist. Drittens, Jesus spricht in Markus 8 wieder eine direkte Person an. Ist das nicht unhöflich von Jesus? Also da direkt so mitten dir nichts sagt, Seht euch vor den Pharisäern und vor dem Herodes. Konnten sich gar nicht wehren, die waren gar nicht dabei. Warum macht Jesus das? Ich will mit der letzten Gruppe erstmal anfangen, mit dem Herodes. Denn ich glaube, hier liegen doch einige Welten dazwischen, was man oftmals nicht so erkennen kann. Wieso ist es so notwendig, dass Jesus seine Gemeinde vor einem Herodes warnt? Gut, wir fangen an in Markus 6, Vers 20. Müssen wir von diesem Herodes mal erfahren, was er denn für einer ist? Markus Kapitel 6, Vers 20, entschuldigt, vielleicht habe ich ihn noch unterschlagen. Entschuldigt. Ich fange mal an. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn, und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Hier werden uns einige Dinge vom Herodes genannt, die vielleicht dem einen oder anderen so nicht bekannt sind. Aber es beginnt, dass es heißt, Herodes fürchtete den Johannes. Es ist gut, jemanden zu fürchten, einen Propheten. Ich denke, würdet ihr sagen, es ist vom Prinzip her gut? Mit Sicherheit. Es ist Teil der ersten Engelsbotschaft, natürlich nicht einen Propheten zu fürchten, sondern natürlich der über dem Propheten steht, ist Gott natürlich klar. Aber ich denke, wir können hier das parallel ansehen. Ja? Also mit anderen Worten, Herodes fürchtete. Die nächste Sache, die uns berichtet war, ist, er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Ja, heißt nicht, er glaubte. Hier steht nicht, er nahm es mal an. Also Glauben ist schon Wahnsinn, aber wenn die Bibel mir berichtet, dass er es wusste, es ist doch eine deutliche Steigerungsform. Wie sah es denn mit den Pharisäern aus und den Sadduzäern? Haben sie gewusst, dass Johannes der Täufer ein Prophet war? Vielleicht im Inneren, das mag sein. Aber äußerlich haben sie ihn abgelehnt. Wir wissen das, als sie zu Jesus kamen und fragen, und Jesus antwortet, war die Taufe vom Johannes biblisch oder göttlich oder nicht? Da antworteten sie schnell, wir wissen es nicht. Also mit anderen Worten, dieser Herodes zeichnet sich doch deutlich ab von den Pharisäern und den Sadduzäern, denn er hatte keine Zweifel an Johannes der Täufer. Er hat ihn als gerechten und heiligen Mann gestempelt. Ist das nicht schon Wahnsinn? Gott schickt jemanden kurz bevor Jesus kommt, dass die Menschen vorbereitet werden und da gibt es einen König, der erkennt es an. Das muss man sich vorstellen. Das nächste von dem, was uns von Herodes berichtet wird, ist, man kann es nicht glauben und ich habe auch erst nachgucken müssen. Er beschützte ihn. Also ich denke, jetzt hört es langsam auf, oder? Schon toll, wenn einer was weiß, wenn einer einen fürchtet. Aber jetzt tritt er noch aktiv ein, er beschützt ihn. Mache ich mal eine Fangfrage, von vor wem hat sich denn Herodes diesen Johannes den Täufer geschützt? Eine Frau, dann Kapitel. Wir werden es sofort lesen, dass es absolut biblischer Boden ist, was uns dieser liebe Bruder gesagt hat. Wir lesen es in Vers 19. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht. Mit anderen Worten, dieser Herodes ging tagtäglich einem Ehestreit entgegen. Tagtäglich. Hat nicht aufgehört. Tagtäglich diese ständigen Vorwürfe. Bring ihn doch weg, der hat was gegen mich. Wie kannst du mit mir das Bett teilen? Tagtäglich.
Herodes beschützt ihn.
Wir wissen nicht, ob er es vielleicht sogar auch von den Pharisäern tat. Das steht nicht in der Bibel drin. Nur vielleicht mal so als reines Brainstorming für jemanden selber. Ich sag's nicht, dass es so ist, nur mal so vielleicht als Gedanke. Und jetzt kommt der Gipfel. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit. Wann bin ich in Verlegenheit? Kann mir da jemand kurz weiterhelfen? Bernhard. Ich glaube, eine bessere Definition kann man nicht geben. Er wurde 100% überführt. Aber was hätte er eigentlich normalerweise machen müssen? Was passiert denn so, wenn ich der König bin und irgendeiner vom Volk erzählt mir was und ich merke, läuft gerade nicht so gut. Was ist eigentlich normale menschliche Reaktion? Ja, mach den Mund tot. Oder hab 100 Argumente dagegen. Irgendwo ziehe ich sie mir raus. Ja? Aber nicht Herodes. Denn er wurde verlegen. Ich habe mir mal angeguckt, wann Menschen auch verlegen sind. Das ist ein doofer Vergleich, was ich jetzt mache, ich weiß. Bei widerlichen Straftaten im Gericht, wenn gerade die Kamera so auf den Angeklagten, und was machen die? Vor der Kamera? Nee. Macht aber komischerweise keine, wenn er angeklagt wird, weil er aus dem Supermarkt eine Packung Brötchen mitgenommen hat. Sondern bei widerlichen Dingen will man nicht erkannt werden. Hundertprozentiges Schuldeingeständnis kann man fast eigentlich schon durch diese Reaktion aufzeigen. Und jetzt kommt das Allerhöchste. Er hörte ihn gern. Jetzt will ich mal kurz zusammenfassen. Wie würdest du reagieren, wenn ein Prediger Sabbat für Sabbat in die Gemeinde kommt und in der Predigt deinen Namen vor allen nennt? Immer mit einer Sünde direkt ins Gesicht vor allen Leuten. Du leugnest es nicht. Jedes Mal wirst du vom Geist Gottes angesprochen. Was würdest du machen? Soll ich dir sagen, was die meisten machen? Ich behaupte auch in unserer Gemeinde und vielleicht selbst ich auch. Schauen, dass ich schnell zum Gemeindeleiter komme. Dass der ihn einmal zurechtrügt, dass das hier sich nicht gehört. Vielleicht andere Leute bequatschen, ihn aus dem Weg räumen, denn ich will nicht ständig in der Predigt meinen Namen hören, will nicht ständig in Verlegenheit sein. Aber mir kommt nie im Traum danach, dass ich ihn gerne wiederhöre. Das fällt mir gar nicht ein. Nur wenn der Heilige Geist tief arbeitet. Nur dann. Aber warum muss Jesus vor so jemandem lachen? Was wissen wir leider auch von Herodes? Naja, Vers 22. Es gefiel ihm, was die Tochter seiner Frau tanzte. Es gefiel ihm. Also mit anderen Worten, weltliche Begierden war bei Herodes in der Tagesordnung. Aber dies allein könnte man vielleicht noch umgehen. Aber die Bibel nennt uns noch einen Punkt. Vers 26. Der König wurde sehr betrübt. Jetzt können wir bekennen vielleicht, warum er betrübt war. Weil er diesen Johannes gelockt hat. Weil er diesen Johannes erkannt hat. Weil ihn Johannes nie wehtun wollen würde. Er hat es für seine Frau mitgemacht. Er hätte ihn gern wieder losgelassen, wenn die Zeit reif ist. Wir wissen nicht, ob er sogar im Gefängnis sich die eine oder andere Bibelstunde noch von ihm abgeholt hat. Ja. Er war betrübt. Doch um der Eid und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweichen. Wer lag denn mit zu Tisch, vor dem er denn so hatte? War das die Putzfrau? Nee. Wir lesen es in Vers 21. Es waren die Großen und Obersten, die Vornehmsten von Galiläa. Also weltliche Begierde und den Wunsch nach Macht, Anerkennung. Interessant ist, dass Jakobus 4, Vers 4 sehr, sehr deutlich ist. Da heißt es: Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Man kann es nicht glauben, aber weltliche Begierde und Anerkennung nach den Vornehmsten, Freundschaft mit ihnen, macht dich zu einem Feind Gottes. Mit anderen Worten, Herodes steht für eine Gruppe von Menschen, vor die Jesus warnt, die gern in die Gemeinde kommen, die gern Gottes Botschaft hören. Das ist das Traurige, ich muss es so deutlich sagen. Die sogar Gottes Botschaft verteidigen, wenn es drauf ankommt, vielleicht am Arbeitsplatz. Die aber 100% weltlich sind. Die einfach eine Vermischung gemacht haben. Geistigen mit weltlichen zusammen. Und sie hocken alle bei uns in der Gemeinde. Genau Jesus warnt vor dieser Gruppe. Kommen wir. Interessant ist, ob das makaber sein mag oder nicht, aber wie nennt Jakobus solche Leute? Ehebrecher. Wie hat Johannes der Täufer den Herodes? Mag vielleicht Zufall sein, aber es ist eine interessante Parallele, ja, dass er ein Ehebrecher ist, denn er nahm die Frau seines Bruders. Gut, kommen wir zur zweiten Gruppe von Menschen, die Jesus warnt. Vor die Jesus warnt, entschuldige. Sie steht in Matthäus 16, Vers 6. Ist der Zusammenhang der allergleiche wie in Markus. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Mir geht es jetzt um die Gruppe der Sadduzäer. Was wissen wir alles über die Sadduzäer? Ich habe es mir erstmal einfach gemacht. Ich habe jetzt einfach erstmal, ihr kennt es ja, Bibellexikon, aber sie glauben nicht an die Auferstehung. Ganz wichtig, wird mehrmals in den Evangelien beschrieben. Wir kommen dann auch drauf. Sehr gut, danke Michaela. Ganz wichtiger Punkt, da kommen wir auch drauf. Soll unser Hauptteil dann auch werden, dann bei der Warnung von den Sadduzäern. Aber noch mehr wissen wir. Sehr gut, richtig. Ich lese mal vor, was so ein Bibellexikon hergibt, ja. Die Sadduzäer war eine jüdische Partei der Reichen, die unter anderem der vornehmsten Priesterfamilien angehörten und im direkten Einfluss des Hohen Priesters standen. Aber eine Sache erwähnt das Bibellexikon jedes Mal, wenn es um Sadduzäer geht. Und ich habe das bei Ellen White nachgelesen, was wenige wissen. Bernhard, weißt du es? Gut, das ist absolut richtig. Das habe ich jetzt aber nicht gemeint. Das war jetzt meine Frage, warum haben die sich dann nicht so gut verstanden? Weil bis jetzt war ja diese Sachen, die sie mochten, mit Sicherheit nicht das, was die Pharisäer ablehnten. Bis natürlich auf diese direkte Lehre, was die Michaela angesprochen hat. Aber es gab einen Punkt, die haben sich gehasst. Und das war auch der Grund, warum sie auseinander oder zweigeteilt sind. Weiß das jemand? Die Auferstehung, ja, richtig. Aber ich denke, dieser eine Punkt der Lehre hätten sie vielleicht verkraften können. Obwohl diese Pharisäer deutlich Abstand davon nehmen. Ganz klar. Aber ich behaupte, ohne es biblisch beweisen zu können, dieser Punkt hätten sie trotzdem noch überbrücken können. Welcher Punkt war es, wo keine Übereinstimmung zusammenkommt? Gut, ich lese es mal vor im Leben Jesu, Seite 400, aber interessant, in jedem Bibellexikon wird es gleich mit Sadduzäer in Verbindung gebracht. Die Sadduzäer warben um die Gunst der regierenden Macht. Sie waren römerfreundlich, aber nicht wegen ihrer Nächstenliebe, ja? Sondern um ihre eigene Stellung, ihre eigene Autorität aufrechtzuerhalten. Es ging Seite 400 im Leben Jesu, aber in dem normalen Leben, also Entschuldige, alles ist ja normal, aber nicht in diesem Nachfolgerleben Jesu, sondern unter dem normalen Leben Jesu. Ja. Ungekürzt. Ich bin immer nicht so der Freund von diesen 100 Mal, deswegen ich schaue es mir immer im Uralten an. Ich weiß, schaut immer den langweilig so ein alter Schinken an, aber ich komme so mit diesen Nagelneuen immer nicht so zurecht. Ich gehe immer ins Alte, tut mir leid. Wird mit Sicherheit aber auch in den Neuen bestimmt mit drinstehen. Gut, also interessant ist, es ging ihnen um ihre Position, um ihre Macht. Und sie kommen aus den Priesterfamilie, direkt im Einfluss vom hohen Priester. Was kann mir Jesus damit sagen? Lesen wir es mal, was Jesus in diesem Zusammenhang aber mit Sauerteig meinte. Denn Jesus gibt hier noch eine neue Definition von Sauerteig. Matthäus 16, Vers 6 war die Warnung. In Vers 12 kommt die Auslegung. Da verstanden sie, also sie ist seine direkten Jünger, zu denen er sagte, dass er nicht gesagt hatte, sie sollen sich hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Leere. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was die Michaela angesprochen hat. Welche Lehre von den Sadduzäern war denn so, wo man Angst haben muss? Wir lesen es, was die Michaela schon gesagt hat, in Lukas Kapitel 20. Vers 27. Es kamen aber einige der Sadduzäer herbei, die einwenden, es gebe gar keine Auferstehung. Und sie fragten ihn. Hier ist ganz deutlich, dass sie die Auferstehung deutlichst Unglauben schenken. Aber ich muss deutlich werden, alle Achtung trotzdem vor ihnen, denn zu wem kamen sie denn? Zu Jesus, wärst du bereit, mit deinem Sicht, die du vielleicht anders siehst, was vielleicht dein Bruder nicht hat, du weißt es, direkt zu Jesus zu gehen und ihn herauszufordern, ein 1:1 Gespräch, suchst dir ein schönes Beispiel raus und sagst, jetzt soll Jesus sich mal zeigen. Ich muss sagen, Hut ab. Das ist schon, wüsste nicht, ob sich das unser einer so trauen würde. Interessant ist, was beinhaltet denn die Lehre von der Auferstehung? Um was geht es denn da bei dieser Lehre, Bernhard? Gut, danke. Rebecca? Ja, guter Zusammenhang.
Das kann auch keine Macht über den Tod haben. Denn dadurch ist Gott eigentlich nur jemand, die normale für einen Gott von jemand anderem. Und der hat auch keine Macht über den Tod. Aber dadurch, dass Jesus das Leben wiedergeben kann, hat er die Macht über den Tod und zeigt, dass er dadurch ein richtiger Gott ist. Er.
Danke, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Monika? Also mit anderen Worten, sie haben die höchste Kraft Gottes, eine Lehre, wo die höchste sichtbare Autorität Gottes, die höchste Kraft aus Tod lebendig, das haben sie geleugnet. Darum geht es. Nicht um irgendein Randthema, ja, sondern um Gottes Kraft komplett zu leugnen. Und Gottes Kraft wird nirgendwo deutlich, als wenn du einen Toten zum Leben auferweckst. Interessant ist, bei den ganzen Bibellexikons sind sich alle einig, dass die Sadduzäer sehr offen waren für hellenistisches Denken. Glaube an deine Weisheit, an die Vernunft. Merken wir jetzt die Parallelen, vor welcher Gruppe Jesus uns heute warnt. Vor Menschen, die gern modern sein wollen und Gottes Kraft ablehnen. Aber die nie sagen würden, ich glaube nicht an Gott, denn es wäre auch zu einfach. Sondern die auch christlich daherkommen. Aber doch bitte mit den Erkenntnissen der Wissenschaft. Welche Lehre gibt es denn in der heutigen Zeit, was denn unter Christen so abgelehnt wird, Bernhard? Merken wir? Das ist die Form, wo Gottes Kraft sichtbar wird in der Schöpfung. Aber die noch größere Offenbarung der Gotteskraft ist die Auferstehung. Also Menschen, die gern mit der Zeit gehen, die gern ihren Glauben an das eigene Denken anpassen, an den eigenen Verstand. Was glaubt denn der andere so? Und das ist interessant, dass der Katholizismus mit der Evolutionstheorie gar keine Probleme aufzeigt. Für ihn vereinbar. Kann man nicht glauben. leider auch unsere protestantischen Freunde. Leider auch unter Adventisten gibt es immer mehr den Glauben, dass Gott zwar die Welt gemacht hat, aber komm schon, doch nicht in 7 Tagen, oder? Also wir merken, dass Sadduzäer schon auch in unseren Reihen hier deutlich mehr werden. Aber jetzt setze ich noch eins drauf. Was gehört denn zur Kraft Gottes noch dazu? Wir haben die Schöpfung, wir haben die Auferstehung, aber wir haben noch einen Punkt, wo Kraft Gottes sichtbar wird.
Andi und dann Rebecca.
Seine Wunder. Dass die Wunder eigentlich gar nicht zum Wunder waren, sondern einfach nur so ein Sinnestäuschen oder auch Menschen.
Absolut, danke. Sagen Gottes natürlich, deswegen Offenbarung weg, braucht man nicht, richtig? Michaela?
Die Heiligung,
darauf wollte ich hinaus. Entschuldige Bruder, ich kenne deinen Namen nicht, bitte.
Ewiges Leben.
Ich wollte jetzt
Neugeburt,
danke. Also mit anderen Worten, Schöpfung, Auferstehung und dazwischen ist das Wort Heiligung oder Neuschöpfung. Jetzt trifft es schon viele Adventisten. Tut mir leid. Und wer glaubt heute noch wirklich, dass Gott dich und mich neu machen möchte? Nicht am Ende. Nicht dann, wenn Jesus wiederkommt, wir kriegen einen verklärten Leib. Sondern, dass wir hier und jetzt schon Jesus ganz gehorsam werden können. Nicht, weil ich mich anstrenge. Bitte gleich ganz deutlich vorweg. Nicht durch meine Kraft. Viele schon, die sagen, komm schon, Gott will aus dir einen besseren Menschen machen, dass du von 10 Sünden nur noch 6 machst. Aber Gott sagt, ich will mit meiner Kraft, dass du gar keine mehr machst. Wie heißt es in Offenbarung 14, Vers 12? Hier sind die, die manchmal die Gebote Gottes halten, die sich bemühen, nee, die Gebote Gottes halten, Punkt. Nicht aus ihrer Kraft, sondern durch Gottes Kraft. Merken wir diese Parallelen vor denen, vor wem Jesus uns hier warnt? Vor Menschen, die leider in hohen Kreisen wirtschaften. Die sind nicht, die haben nicht die kleinen Ämter. Ja, obwohl es ja nicht klein und große Ämter gibt. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt, vor Gott ist jeder gleich. Aber diese Leute kommen aus Priesterfamilien, heißt es bei den Sadduzäern. Mit anderen Worten, das sind die ganz Hohen. Zweiter Timotheus 3, Vers 5. Ihr kennt den Vers. Paulus drückt es ein bisschen härter noch aus. Da nennt Paulus die eine Form der Gottseligkeit haben. Also nochmal, die kommen nicht unchristlich daher. Die kommen nicht daher, dass sie sagen, Gott gibt es gar nicht, weil dann sind sie bei dir auch gar nicht in der Gemeinde drin. Vor die braucht Jesus nicht warnen. Sondern die eine Form der Gottseligkeit haben, aber was machen sie? Sie verleugnen deren Kraft. Kraft, die in der Schöpfung sichtbar wird, Kraft, die wie Kraft bei der Auferstehung sichtbar wird, aber bei diesen zwei Dingen kann ich nichts machen. Da bin ich aber bei dem mittendrin, bei der neuen Schöpfung. Da darf ich Gott entgegengehen. Ich selber kann nichts tun, aber ich darf es annehmen. Hier betrifft es mich. Bei der Schöpfung betrifft mich nicht ich. Kann nichts dafür, dass der Baum da ist. Ich kann ihn auch nicht wegtun. Ja? Aber ich kann es dagegen wirken, dass Gottes Kraft an mir wirksam wird. Und dann heißt es deutlich, von diesen wende dich weg. ganz einfach. Interessant ist, dass diese Gruppe römerfreundlich ist. Jetzt muss ich leider ein bisschen aufpassen, sonst, ja, wer weiß, ob ich dann sonst nochmal zu euch kommen darf. Aber denkt mal nach. Und das dann nicht die, die Offenbarung 13 und 14 gerne anders darstellen wollen. Ja, nicht den Antichristen, das Papsttum, die römisch-katholische Kirche, die voll von Irrlehren ist, die es am besten beiseite schieben würden. Merken wir deutlich diese Parallele. Hier geht es ja auch nicht um, dass wir einen Katholiken angreifen. Im Gegenteil, es sind ganz liebe Menschen. Aber um das System, was da dahinter steckt. Ja, es ist, wir müssen es deutlich so sagen. Meine Frau war letztens im Altersheim, kurze Zeit da, nur ein paar Minuten, katholischer Gottesdienst, hat gesagt, ich hocke mich kurz hin, weil ich mit meinen zwei Kindern da bin, die wollten jemanden besuchen, beziehungsweise sie wollte jemanden besuchen. Ja, da wird Maria angesungen direkt, aber das macht niemand aus Zufall. Das ist nicht, weil wir sagen immer, für die Alten schön zum Singen. Nee, bewusst wird da Maria angesungen. Das soll immer drin bleiben, einen zweiten Weg, um zu Gott zu kommen. Bitte nicht falsch verstehen, es geht mir nicht um den katholisch Gläubigen, der weiß es gar nicht, ja. Der handelt nach dem, was er weiß und ehrlich, aufrichtig, kein Thema. Es geht um das System, dass sie jemand an Jesus vorbeigehen will, einen zweiten Weg zur Erlösung schaffen will. Den es doch gar nicht gibt. Der eigentlich Jesus als Mensch komplett ersetzen will. Sagen wir es mal deutlich, in deutlicher Sprache. Ja. Ich denke, da gibt es einige bei uns, oder? Wie oft wird denn die dreifache Engelsbotschaft wirklich mit Namen genannt? Das Wort fällt oft, aber wer denn die dreifache Engelsbotschaft ist, vor wem wird denn da gewarnt? Es ist interessant, dass eine von diesen drei Engeln wie oft kommen muss. Das ist nicht die erste. Komischerweise auch nicht. Heißt, gefallen ist Babylon. Gefallen. Und in Offenbarung 18 kommt ein anderer Engel, der mit noch mehr Kraft kommt. Ja, warum braucht der denn noch mehr Kraft? War denn der andere Engel vorher denn so unkräftig? Scheinend. Er hat ganz leise gesprochen. Gut, kommen wir zur letzten Gruppe. Ich denke, ihr wisst alle, welche Gruppe das ist. Sie wird hier auch erwähnt. Das sind die Pharisäer. Interessant ist, dass bei allen drei Warnungen, die wir jetzt von Jesus gehört haben, welche Gruppe ist immer mit dabei? Pharisäer. Mit welcher Gruppe hatte Jesus am meisten Schwierigkeiten? Auch hier, bevor wir anfangen, einfaches Bibellexikon. Was denn ein Pharisäer war? Pharisäer ist eine jüdische Partei, die auf peinliche Einhaltung des Gesetzes Wert legt und der mündlichen Tradition. Sie sind römerfeindlich und gegenüber allen fremden Einflüssen ablehnend. Eigentlich fand ich im ersten Moment eine tolle Definition. Weil ich mir gedacht, wow, was soll hier Schlechtes sein? Wir wollen mal kurz nur ein paar Verse mal anschauen. Ein Rahmenpaket von so einem Pharisäer. Einfach nur mal Rahmenbedingungen. Ich kann nicht alles bringen. Ja, wir sind auch schon fortgeschritten in der Zeit. Einfach nur drei, vier Dinge. Matthäus 3, Vers 9 zum Beispiel. Muss Johannes der Täufer leider deutliche Worte bringen, meint ja nicht bei euch selbst zu sagen. Was heißt es? Mit anderen Worten, Johannes der Täufer wusste sofort, was ein Pharisäer dachte. Und er spricht es einfach nur aus. Was haben sie denn gedacht? Ich sage, Abraham zum Vater. Was wissen überhaupt Johannes? Können es nachweisen. Geschlechtlich kommen wir aus dieser Ding. Kann es sein, dass es bei uns auch solche Leute gibt, die glauben, weil wir Adventisten sind, dass wir gerettet sind, egal was kommt? Merken wir diese erschreckende Parallele, als ob eine Zugehörigkeit für Erlösung steht? Also Zugehörigkeit zu Christus natürlich, aber Zugehörigkeit zu einer, ja, ich sag's jetzt mal, Denomination. Matthäus 9, Vers 11. Wir kennen die Vorgeschichte. Jesus erfüllt den Wunsch eines Zöllners, geht in sein Haus, macht eine Feier, sie essen, sie trinken, sie haben Gemeinschaft miteinander. Und das haben auch unsere lieben Pharisäer mitbekommen. Und sie sagen dann in Vers 11, und als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Mit anderen Worten, Pharisäer wollen keine Gemeinschaft haben mit Menschen, die Sünder sind. Sie haben kein Mitgefühl für solche, die eigentlich Hilfe brauchen. Warum haben sie kein Mitgefühl? Weil sie selber keine Hilfe bedürfen, so in ihrer Denkweise. Wie steht es mit dir und mir? Hast du Liebe? Hast du den Wunsch, auch Gemeinschaft mit einem Sünder zu haben? Nicht an dessen Sünde zu haben, bitte nicht falsch verstehen, sondern bedeutet dir der Sünder was? Unterschied. Lukas 15, ist ähnlich, nur bei Lukas 15 kommt noch ein Detail dazu. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören, und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst sogar mit ihnen. Hier ist ein Tick weiter. Denn was haben sie in Matthäus 9 gemacht? Da haben sie einfach nur die Jünger gefragt. Aber hier kommt ein Schritt weiter. Sie murren und wollen andere durch ihr Murren überzeugen, weg von diesem Jesus zu gehen. Gehen wir jetzt mal zum Schluss, was denn Heuchelei nicht in unserem Sprachgebrauch ist, sondern in der Bibel Sprachgebrauch ist. Und da hat es mir die Socken ausgezogen. Hat es mir wirklich die Socken ausgezogen, weil ich gemerkt habe, Hilfe, da bin auch ich drunter. Matthäus 23, Vers 28, erstmal das, was, denke ich, von uns allen klar ist. Matthäus 23, Vers 28. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Was ist hier das Problem? Dass sie nur von außen gerecht sind. Aber immerhin eine Wahnsinnsleistung, oder? Was haben wir im Bibellexikon gehört? Die auf peinliche Einhaltung des Gebotes Gottes Wert legen und Jesus bezeugt ihnen, nach außen seid ihr gerecht. Aber was ist das Problem bei den Pharisäern?
Die stellen Vorurteile über die Gebote Gottes.
Das ist leider wahr. Was ist noch ihr Problem, das Hauptproblem? Aber warum war es nicht das? Weil sie es aus eigener Kraft machen wollten. Aber immerhin, aus eigener Kraft bezeugt Jesus äußerlich, seid ihr gerecht.
Aber innerlich toten Gedeihen.
Komplettes Gegenteil. Das ist es, wenn du aus deiner Kraft die Gebote halten möchtest. Wenn du sagst, diesen Jesus brauche ich so nicht ganz, denn ich schaff's auch ohne ihn. Gemeinde brauche ich nicht. Ich schaff's auch ohne der Gemeinde, alleine. Dann kommst du da hinaus, dass du vor anderen vielleicht das Urteil bekommst, boah, der ist gerecht. Aber Jesus guckt tiefer rein und sagt, du hast es nicht knapp verfehlt. Nächste Definition, Matthäus 22, Vers 18. Das ist jetzt schon nicht ganz so bekannt, was Heuchelei ist. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Was war hier das Problem? Jemanden eine Falle zu stellen, um ihn öffentlich bloßstellen zu wollen, ihm aber das nicht deutlich vorher zeigen, gilt für die Bibel schon als Heuchelei. Also wenn du einen Glaubensbruder eins in die Pfanne hauen willst und sagst, Mensch, der glaubt an XY und wie kann ich das machen, dass er das am besten deutlich wird, aber ich komme nicht gleich offen, dass er sich da wehren kann, sondern ich probiere es hintenrum, dass es erst am Schluss sichtbar wird, ist Heuchelei. Auch wenn du es gut meint hast und der falsch lag, wenn du es nicht ehrlich ihm vorher signalisierst, Heuchelei. Also wie Jesus übrigens aus dieser Nummer rausgekommen ist, war für mich ein Wahnsinn, weil, also ihr kennt ja die Geschichte. Hätte Jesus gesagt, man soll keine Steuern zahlen, dann wäre er sofort der Held gewesen für alle Leute. Aber die Pharisäer hätten nur so gemacht, ihr habt es gehört, mitnehmen. Und die Römer hätten ihn an Ort und Stelle mitgenommen und sie wären das Problem sofort los gewesen. Sagt Jesus, natürlich sollst du Steuern zahlen. Und sie erst recht nicht, denn man zahlt dem Feind keine Steuern. Und aus der Nummer rauszukommen, zeigt eigentlich nur, indem ich den Charakter Gottes aufzeige. Jesus hat sich nicht verstellen müssen, wie komme ich da raus, sondern einfach den Charakter sichtbar gemacht. Zahl dem, der was dir auch wirklich zu zahlen hat. Dem Staat. Gut, ist nicht unser Thema, aber Matthäus 7, Vers 5. Das ist auch Heuchelei, das wahrscheinlich den einen oder anderen so noch nicht bewusst ist. Ich sage, mir war es auch nicht bewusst. Jesus nennt wieder: Ihr Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Mit anderen Worten, du weißt, dass du in Sünde wirklich lebst, du hast irgendein Problem, du hast irgendeine Sünde, die du nicht aufgibst, die weißt nur du. und jetzt suchst du beim anderen nach seinen Sünden. Und interessant ist hier der Zusatz in Vers 5, und dann wirst du klar sehen. Also mit anderen Worten, wenn ich in Sünde bin, habe eine Sünde vor Gott nicht gebracht, die tue ich im Geheimen, dann gucke ich bei euch und sehe schwach. Ich sehe nicht deutlich. Ich sehe schwach, da ist eine Sünde. Jetzt will ich euch helfen, diese Sünde wegzunehmen. Und Jesus sagt, zieh deine Sünde raus und dann wirst du beim anderen erst klar sehen, wo sein Splitter wirklich ist. Du hast nämlich nach einem Splitter vorher gesucht. Du hast gar nicht die Umstände dieses Splitters erkannt. Du hast gar nicht die Motivation begriffen, warum der oder derjenige diesen Splitter hat. Erst wenn ich zu Gott komme und sage, ich habe ein Problem, ich habe XY gemacht, schlecht zu meiner Frau oder schlecht zu meinen Kindern oder bin je zornig oder XY, dann wird mir Gott auch klar zeigen, hier ist auch deutlich, dass das eigentlich ein Prinzip Gottes ist, dass ich auch klar sehen darf von meinem Bruder, um ihm gerne helfen zu wollen. Aber erst dann. Der Text wird aber oft immer so gesagt, misch dich beim anderen mit ein. Das heißt aber der Text nicht. Der Text sagt deutlich, wenn ich meine Hausaufgaben mache, dann hilft mir Gott, einem anderen zum Segen zu sein. Aber nicht wo. Matthäus 15, sind wir dann gleich am Ende, Matthäus 15, 4 bis 7. Lesen wir noch Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und so habt ihr das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen, ihr Heuchler. Was heißt es? Wir können jetzt im Detail nicht ganz so hineingehen. Es gab damals ein einfaches Prinzip, dass die Kinder für ihre Eltern aufkommen sollen, ihnen helfen sollen, wenn diese vielleicht schwach sind, krank sind, alt sind. Aber die Frage ist, haben Sie hier nicht gedacht, was habe ich denn davon, wenn ein 18- oder 20- oder 25-Jähriger jetzt seiner Familie hilft? Was habe ich davon? Aber nichts davon. Also, wenn er eine große Spende gibt, die war natürlich wirklich groß, da ging es jetzt nicht um 3,50 Euro, und dem Tempel gibt, nach außen hin äußerst heilig. Ist dir das Problem mit Vater und Mutter ehrenlos? Und ein oder andere hat sich gedacht, wow, wenn ich Vater oder Mutter ehre, der Pharisäer streichelt mich da nicht. Er sagt nicht, wow, bist du toll. Da bleibt nur das Vertrauen zu Gott, dass Gott sagt, ich werde es dir vergeben. Wenn du aber natürlich sichtbare Ehre willst, dann zahl es an den Tempel. Und nichtsdestoweil, die Pharisäer lebten auch mit dem, was im Tempel dabei war. Das ist so nur mal nebenbei gesagt. Also mit anderen Worten, wenn du Gottes Gebot aufhebst oder veränderst, damit du einen eventuellen Nutzen hast, egal wie heilig die Sache auch scheinen mag, dem Tempel Geld zu geben, ist ja eine tolle Sache, gibt es ja gar nichts. Ist ja nichts einzuwenden dagegen. Aber wenn du Gottes Gebot aufhebst, damit du vielleicht einen Nutzen davon hättest oder als besonders heilig dafür gilt, betrachtet die Bibel als Heuchelei. Matthäus 6, Vers 5. Der Text ist bekannt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen zu stehen und um zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Für Jesus klar Heuchelei. Wenn du gute Dinge tust, beten ist eine gute Sache. Wenn du es aber so tust, damit du gesehen wirst, das Gebet noch so ernst gemeint ist, für Jesus Heuchelei. Aber jetzt, man muss bei der Sache vorsichtig sein, immer wenn mein Motivationsgrund ist, um vor anderen gesehen zu werden, das will ich deutlich sagen, spricht nichts dagegen, vom Essen zu beten, egal wer davor ist, ja? Weil deine Motivation nicht da ist, dass der andere dich sieht. Du machst es, weil du Gott dankst. Dann ist es auch gleichgültig, ob es jemand sieht oder nicht. Wenn aber deine Motivation war, dass mich derjenige ja sehen soll. Es gibt natürlich dann noch eine zweite Sache, wenn du dies machst, um Zeugnis geben zu wollen. Dann ist aber wieder die Motivation eine ganz andere. Du willst keinen Lohn von demjenigen empfangen, sondern du willst mit ihm ins Gespräch kommen, damit er auch zu diesem Gott kommt. Also wem gibst du dann eigentlich wieder die Ehre? Gott. Das steht alles da in dem Vers nicht drin. Man muss immer genau lesen. Also Heuchelei ist, wenn ich bewusst vor anderen was machen möchte, um selber gesehen zu werden, damit ich sofort die Ehre von dem bekomme, dass er sagt, boah, ist das ein toller Kerl oder boah, ist der heilig oder ihr wisst, was ich meine. Ja. Hat nichts mit dem Zeugnis geben zu tun. Weil da gebe ich ja Zeugnis Gott. Ja. Gut, vorletzte Sache, Matthäus 23. Vielleicht auch nicht so bekannt, ja, was biblische Heuchelei ist. Matthäus 23, 13 bis 15. Und 23. Wehe aber euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr selbst geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Vers 23. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Ich werde jetzt auf diese Dinge nicht mehr eingehen können. Wir haben schon 11:55. Ich denke, die sind selbsterklärend. Ja. Aber mich hat getroffen, Vers 15 hat mich getroffen. Ja, dann gibt hier mit die Mission. Die durchziehen alles, bemühen sich. Und am Schluss machen sie einen, der danach schlimmer ist, wie das ja früher war. Und zum Nachdenken. Ich kann leider Zeitgründen nicht genau näher darauf eingehen. Letzte Sache, Lukas 13, 14 bis 15. Und das trifft uns als Adventgemeinde dreimal stark, so stark, denke ich. Der Synagogenvorsteher aber war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte. Er begann und sprach zu der Volksmenge: 6 Tage sind dazu da, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Tage des Sabbats. Der Herr antwortete ihm und sprach, falsche Wahnsinn, es geht hier in der Synagoge, gell? Also es ist öffentlich, ne? Es ist nichts Geheimes. Ja? Heuchle, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Also wenn du Gottes Gebot so verdrehst, dass am Schluss derjenige Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit nicht erkennen kann. Und der Synagogenvorsteher hat es mit Sicherheit gar nicht so böse gemeint. Er hat nicht gesagt, kommt nie wieder her. Er hat nicht gesagt, mir ist wurscht, wann du wieder gesund wirst. Er wollte nur nicht, am Sabbat doch nicht. Am unseren Gottesdienst, der wird jetzt da gestört, ihr kommt da einfach her, lässt euch da heilen, Unaufmerksamkeit, es wird getuschelt, es wird boah. Es wollte einfach entgegengehen. Jesus nennt ihn öffentlich in der Synagoge, im Gottesdienst, vor allen Leuten Heuchle. Tut mir leid, das sind nicht meine Worte. Heuchle ist nicht immer nur der, der nur was Falsches sagt und was anders ist. Wir haben es deutlich gemerkt, was für Jesus Heuchelei bedeutet. Warum all diese Warnungen? All diese Geschichten, wo Jesus vor diesen Gruppen warnt, war immer der Zusammenhang der gleiche. Pharisäer kamen zu Jesus, gib uns mehr Zeichen, bist du der oder nicht? Das war auf Kommando, sofort. Und Jesus sagt, es ist sein Jungen, er geht weg von mir, sagt vorher noch, und ich werde keins mehr gegeben, bis auf das Zeichen Jonas. Und geht zu seinen Jüngern und sagt, seht euch vor mir. Mit anderen Worten, Jesus warnt vor falscher Lehre und vor Heuchelei, weil sie meinen Glauben kaputt machen, dass ich den 34. das Wunder gesehen habe und immer noch zu Jesus komme und sage, ich brauche ein Wunder, helf mir mal. Das ist es. Diese Heuchelei, diese falsche Lehre führt dazu, meinen Glauben an diesen Jesus kaputt zu machen. Und deswegen warnt Jesus so deutlich davor. Interessant, was sagt Jesus noch, wenn ich auf die Erde komme, glaubst du, ich werde Glauben finden? Warum glaubt denn keiner? Weil eben Heuchelei und falsche Lehre so im Umlauf ist. Wenn du jetzt, wie ich, vielleicht sagst, Mensch, Jesus, danke für die Warnung, aber ich habe gemerkt, die Warnung ist gar nicht. Denn ich bin selbst einer von diesen 3 Gruppen. Dann sei dankbar und geh heute noch auf die Knie, dass dir Gott es gezeigt hat, dass er zwar mit der Warnung nicht dich angesprochen hat, sondern vor dir gewarnt hat, dass du vor Gott sagen kannst, danke, dass ich dieses sehen durfte. Danke, so wie der Schächer am Kreuz, der die letzte Predigt bekommen hat. Aber nicht von Jesus selbst, sondern von denen, die um ihn standen. Der hat geheilt, der hat das, jetzt kann er selber sich nicht mal. Das hat alles der Schächer noch nicht gehört. Hat er begriffen, es ging diesem Jesus nie um sich selber. Als er Jesus im Geist der Weissagung, wie steht, vorher gehört hat, war er schon überzeugt worden. Jetzt hört er die Predigt von denen, die draußen waren, die über Jesus gelacht haben, weil sie natürlich gesagt haben, helf dir selber. Und er hat die Stunde der Gunst sofort ergriffen. Und er hat gesagt, Herr, denk an mich. So wollen wir es doch auch tun, wenn wir vielleicht bei diesen Gruppen sind, zu sagen, Herr, vergib mir, dass ich Menschen von deinem Glauben gehindert habe. Helf mir und vergib mir heute noch, damit ich morgen bei der oder beziehungsweise gleich bei der Gruppe sein darf, vor die du mich nicht mehr warnst, sondern sagst, Hab Acht.
Amen. Lasst uns niederknien.
Lieber mächtiger Vater im Himmel, bitte Vater, bewahre uns vor einem falschen Glauben, vor einer falschen Lehre und vor Heuchelei. Denn die führt dazu, dass wir deinen heiligen Sohn Jesus nicht voll und ganz befreien können, weil wir von innen her verdeckt und merken es nicht, weil wir äußerlich reingehen. Vater, bitte helf uns. Und wenn wir selbst einer von diesen Gruppen sind, dass du uns hilfst, unseren Zustand zu erkennen, ihn vor dich zu bringen und den Namen Jesu auf das Kreuz werfen und den Vergebung bitten. Denn du schenkst gerne Heilung. Du wirfst es ins Meer der Vergessenheit und erinnerst dich nicht mehr daran, wenn du vergibst. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Segne diese Gemeinde, die du uns Leben gerufen hast. Hab Dank dafür für jeden Einzelnen. Segne du sie, behüte du sie und lass sie zum Ort des Friedens sein. Zum Ort, wo Menschen kommen können.